Lesung von RBB Kultur.
Als ich wütende Stimmen höre, blicke ich auf. In der Gasse schwingt eine Hindu-Frau mit Sindur auf der Stirn einen Schaumlöffel gegen einen muslimischen Straßenhändler mit Scheitelkäppchen. Sieht meine Hausfassade etwa aus wie eine Garage? Kreischt sie. Rasch schiebt er seinen Karren voll prachtvoller Orangen von ihrer Haustür weg. Kindermörder, ruft ein Junge, als der Karren durch die Gasse quietscht. Runu Didi macht mir ein Zeichen, ins Haus zu gehen. Irgendwas Schreckliches liegt in der Luft. Ich spüre es. Erschrocken sieht sie eigentlich nicht aus. Das tut sie nie. Selbst in diesem Moment ist ihre Stimme so kühl, als wollte sie mich bloß warnen, dass es gleich regnet und ich den Schirm mitnehmen soll. Mir ist nicht danach, die Spuren der verschwundenen muslimischen Kinder aufzunehmen. Auch wenn ich alles über sie wüsste, würde ich sie nicht finden. Das weiß ich einfach. Ich tue so, als würde ich lernen, denke an Paris und Faiz und frage mich, ob Faiz Ami wohl zum Polizeirevier gegangen ist, um zu fordern, dass sie Tariq Bai jetzt freilassen. Und dann ist es schon Zeit für das Mittagessen. Didi lässt mich das Nachmittagsprogramm im Fernsehen gucken. In der Gasse spiele ich Cricket mit ein paar Jungs aus dem Viertel, die älter sind als ich. Dann döse ich ein bisschen ein. Und schon ist es Abend. Und Ma und Papa kommen von der Arbeit zurück. Papa und ich sehen uns ein 20-20-Spiel im Fernsehen an. Papa mag sie lieber als die One-Dayer oder Testspiele, die sind ihm zu kurz. Der heutige Tag ist so wie alle Tage, bevor Bahadur und die anderen verschwunden sind und ich noch kein Detektiv oder Teebursche war. Ein guter Tag, der beste von allen. Das Leben als Detektiv ist einfach zu anstrengend. Vielleicht will ich am Ende doch keiner sein. Vielleicht kann Jesus J. unversehrt in Rente gehen. Okay, Tata, bye. Keine Ahnung, wie es wird, wenn ich erwachsen bin. Manchmal sieht sich Ma meine Noten an und sagt, Paris wird Staatsbeamtin, Leiterin einer Bezirksverwaltung oder sowas. Und ich ihr Laufbursche. Spät in dieser Nacht wache ich von Geschrei und lauten Klopfen an Türen und Wänden auf. Papa steht auf und fummelt in der Dunkelheit rum, bis er den Lichtschalter findet. Die gelbe Birne zischt und knistert wütend, weil wir sie geweckt haben. »Sind die Bulldozer da?«, frage ich. »Ist es ein Erdbeben?«, fragt Runu Didi. »Raus hier«, ruft Papa. Ma schnappt sich die Flasche mit dem Notgroschen und befestigt sie an ihrem Paluf. Sie bückt sich und inspiziert unser Bündel mit Wertsachen an der Tür. Seit fast 2 Monaten wartet es auf diesen Augenblick. Aber Ma nimmt es nicht mit. Wir stürzen raus auf die Gasse. Auch unsere Nachbarn kommen aus ihren Häusern, manche tragen Taschenlampen. Das Licht fällt in die schreckgeweiteten Augen von Ziegen und Hunden. »Rührt euch nicht vom Fleck«, sagt Ma und schiebt mich zu Runu Didi. »Vielleicht hat dein Djinn schon wieder zugeschlagen«, sagt Didi. Ich sehe die Gasse hinunter, stelle mir vor, wie ein Djinn durch die Luft auf uns zufliegt und hoffe, weil ich direkt neben Didi stehe und sie größer ist als ich, dass er sie mitnimmt statt mich. Bitte, bitte, bitte. Papa und Shanti Chachi gehen dahin, woher das Geschrei kommt, um rauszufinden, ob wir aus dem Bastille flüchten oder uns in unseren Häusern verbarrikadieren sollen. Shanti Chachis Mann unterhält sich mit Ma und kratzt sich nervös im Schritt, wenn sie gerade woanders hinguckt. Runu, Didi und ich setzen uns mit einer kratzigen Decke über dem Kopf vor die Tür. »Sitz still«, sagt Didi jedes Mal, wenn ich das Bein ausstrecke, damit es nicht einschläft. Ich frage mich, was die Götter von uns wollen. Vielleicht ein höheres Haftar wie die Polizisten? Oder eine noch größere Puja als die von Prügelbaba? Vielleicht war sie ja groß genug und wir sind den Göttern einfach egal. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich habe die Nase voll von den Vielleichts. »Da sind sie ja«, sagt Didi und steht auf. Ihr Teil der Decke fällt auf den Boden. Ich versuche, sie zusammenzufalten, damit Ma nicht sauer auf uns ist, weil wir sie dreckig gemacht haben, aber sie ist schwer und kratzig und ich habe das Gefühl, ich würde eine stachelige Akazie zerquetschen. Mir tun die Finger weh. Es ist wirklich traurig, wenn man sogar für diese dummen Dinge zu klein ist. In meinen Augen brennen Tränen. Weine doch nicht, sagt Runo Didi. Dir passiert schon nichts. Ich weine gar nicht. Didi nimmt mir die Decke ab. Das Training muss sie kräftig gemacht haben, denn in wenigen Sekunden ist sie mit ihr fertig und hat sie sauber gefaltet. Papa nimmt mich auf den Arm. Ich bin kein kleines Kind mehr, das man rumtragen muss. Trotzdem drücke ich das Gesicht an Papas Hals. Ich höre ihn atmen, laut und keuchend. Wie Samosa. Der Schein der Taschenlampen flackert durch die Gasse. Er hält die Hälfte einer Satellitenschüssel und ein Stück Wäscheleine, an der jemand seine Sachen zum Trocknen aufgehängt hat. Die Tauben auf den Dächern wachen auf und schlagen mit den Flügeln. »Fatimas Wasserbüffel«, sagt Chanti Chachi, und ihre Stimme bricht wie Glas. »Er ist tot. Enthauptet.« Ich sehe auf. Wenn Metzger wie Afzal Chacha Tiere schlachten, dann nur, um sie zu essen. Niemand würde Büffelbaba essen wollen. Selbst ein Taugenichts wie Darulalu hält ihn für einen Gott. Chanti Chachi schiebt die Hand unter den Ellbogen ihres Mannes. Runo Didi zeichnet mit dem rechten Fuß Halbkreise in den Boden. »Jemand hat den Kopf des Büffels auf die Stufen von Fatimas Haus gelegt«, sagt Papa. »Fatima hört gar nicht mehr auf zu weinen«, sagt Chanti Chachi. »Sie hat dieses Tier geliebt wie ihr eigenes Kind. Dabei hatte sie gar nichts von ihm, nicht mal genügend Dung fürs Feuer. Und trotzdem hat sie viel Geld ausgegeben, um ihn durchzufüttern.« Papa setzt mich wieder ab und ich laufe ins Haus und krieche unter Mars und Papas Bett. Tagsüber bin ich furchtlos, aber nachts verlässt mich der Mut. Ich glaube, der schläft dann. »Was machst du, Jay?« fragt Ma. Sie ist mir ins Haus gefolgt. Ich muss mega bescheuert aussehen. Wegen der vielen Tüten und Taschen, die sie in ihrer Höhle versteckt hat, passe ich nur zur Hälfte unter das Bett. Ma kniet sich auf den Boden. »Komm da raus, Sona!« Goldstück nennt sie mich nur, wenn sie mich mehr als alles andere auf der Welt liebt. Sie löst die Flasche von ihrem Paluf und wischt mir mit dem Saum den Staub vom Gesicht. Dann krieche ich ganz raus, damit sie mich besser sauber machen kann. Sie stellt die Flasche mit dem Notgroschen wieder ins Regal. Papa und Didi kommen rein. »Hat ein Djinn den Büffelbaba gefressen?«, frage ich. »Djinns gibt es nicht, Jay«, sagt Papa. »Das waren Gundas. Sie haben dem Büffel mit einem Schwert fein säuberlich den Kopf abgeschlagen. Fatimas Gasse ist voller Blut.« »Djinns brauchen keine Waffen. Sie können Leute allein mit der Kraft ihrer Gedanken enthaupten. Bestimmt hat die Hindu-Samaj-Bande Büffelbaba getötet, weil er Fatima Ben gehört«, sagt Runo Didi, »um den Muslimen eins auszuwischen.« »Wir verehren Kühe«, wendet Ma ein. »Unsere Leute würden sowas Schreckliches niemals tun. Jeder weiß, dass die Samaj-Jungs Schwerter haben. Bei Unruhen holen sie die raus. Haben wir in den Fernsehnachrichten gesehen. Ha, Papa?« »Ich schaue mal nach Fatima«, sagt Papa. »Die arme Frau steht ja völlig unter Schock.« »Tu das nicht«, fleht ihn Ma an. »Geh nicht raus. Wer weiß, was noch alles passieren kann.« Aber Papa hat schon einen Pullover angezogen und die Mütze aufgesetzt. »Nimm wenigstens den Schal«, sagt Ma. »Es ist kalt draußen.« »Madu, mein Liebling, kannst du die Sorgen nicht ausnahmsweise mal mir überlassen?« Runo Didi sieht verlegen aus. Wie immer, wenn Papa Ma sein Ein und Alles, seinen Schatz oder sein Herz nennt. Mir gibt es eher ein Gefühl von Sicherheit. Ma wickelt Papa den Schal um den Hals wie eine Girlande, als würde sie ihn gerade noch mal heiraten. »Ich kann nicht glauben, dass Büffelbaba nicht mehr ist. Er hat nie jemand was zuleide getan, nicht mal den Fliegen, die stundenlang um seine Augen kreisten, bis sie müde wurden und genau zwischen seinen Hörnern tot runterfielen.« Wir legen uns schlafen. Und bevor ich Piep sagen kann, ist es Zeit zum Aufstehen. Ma und Papa streiten sich, wer von ihnen arbeiten geht. Heute Nacht hat sich Ma noch um Papa Sorgen gemacht, aber jetzt hört es sich an, als wollte sie ihn einem Djinn zum Fraß vorwerfen. So geht das jedes Mal, wenn was Schreckliches passiert. Obwohl sie genau wissen, dass es unmöglich ist, uns den ganzen Tag im Auge zu behalten. Sie können sich selbst was vormachen, aber nicht mir. Ich sitze auf meiner Matte, wo mich die Kälte am Kragen packt. Ich bin 100% sicher, dass Papa seinen Willen bekommt. Aber dann gewinnt Ma zu jedermanns Überraschung den Streit, sichtlich auch zu ihrer eigenen. »Aber wehe, du beschwerst dich, wenn ich meine Stelle verliere«, sagt Papa und schnippt mit den Fingern, damit ich aufstehe. »Ich weiß nicht mal, wovon wir diesen Monat unser Essen bezahlen sollen. Wahrscheinlich müssen wir den Notgroschen anbrechen.« Papa geht zum Küchenregal und greift nach der Flasche. Mir dreht sich der Magen um. Ma reißt sie ihm aus der Hand und stellt sie zurück. »Lass die dummen Witze!« »Wer sagt, dass es ein Witz war?« »Es ist nur noch heute und morgen«, sagt Ma. »Am Sonntag kann sich Shanti Chachi um die Kinder kümmern. Und am Montag fängt die Schule wieder an.« Runo, Didi und Ma gehen Wasser holen. Papa sagt, dass er mich zu den Waschräumen bringt. »Was ist mit Büffelbaba?«, frage ich, als wir draußen sind. »Man hat ihn weggeschafft.« »Hat Fatima Ben ihn weggeschafft?« »Ein Metzger vom Butbazar.« »Afzal Chacha?« »Wer ist das?« »Hast du dich etwa wieder im Bazar mit Fremden unterhalten?« »Habe ich dir nicht gesagt, dass du das lassen sollst. Der Butbazar ist kein Kinderspielplatz.« »Ich spiele nicht«, gebe ich zurück. Wir kommen an einem Hund vorbei, der wie Samosa aussieht. Ich hoffe, dass es Samosa gut geht. Ich hoffe, dass er einen weiten Bogen um Jins und Leute mit Schwertern macht. Wir sind verflucht. Genau wie Faiz gesagt hat. Der arme Faiz, der jetzt ein Straßenhändler ist. Ma sagt, Faiz Ma verschwindet schon fast in ihrer Abaya. Ständig macht sie sich Sorgen, was ihr älterer Sohn im Gefängnis wohl zu essen bekommt. Reis mit Kakerlaken, mit abgefallenen Geckoschwänzen umgerührten Tee, mit Rattenkötteln gewürztes Wasser. »Müssen wir diesen Monat wirklich hungern?«, frage ich Papa. »Mach dir deswegen keine Sorgen. Aber morgen gehst du doch wieder arbeiten, oder?« Papa zuckt die Achseln. Ma oder Papa werden die Flasche mit dem Notgroschen bald öffnen müssen, wenn sie so weitermachen. Ich bin schon ganz nah dran. Mir fehlen nur noch 20 Rupien. »Papa?« »Alles wird wieder gut, Jay. Du musst nicht verhungern.« Wir sind gerade bei unserem Zwieback-Frühstück, als Paris Ma sie zu uns bringt, damit wir auf sie aufpassen. Ma muss es Paris Ma am Telefon angeboten haben. Und sie hat nicht mal dran gedacht, mir vorher Bescheid zu sagen. Paris will keinen Zwieback, sie hat schon gefrühstückt. Wahrscheinlich Maggi-Nudeln. Die würde sie 5-mal am Tag essen, wenn sie könnte. »Lernst du denn gar nicht?«, fragt sie. »Hast du gehört, Jay?«, sagt Papa. Papa begleitet Ma und Paris Ma bis zum Ende der Gasse. Dann kommt er wieder zurück und plaudert mit unseren Nachbarn. Er fragt Runo Didi, was sie zum Mittagessen machen will. Dabei gibt es sowieso immer nur Reis mit Linsen. Er schaltet den Fernseher an, setzt sich aufs Bett und zappelt mit den Beinen. Springt von einem Kanal zum anderen. Summt ein Liedchen. Kämmt sich das Haar vor einer Blechdose auf dem Regal, die er als Spiegel benutzt. Er singt. Normalerweise ist er so erschöpft, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, dass er sich aufs Bett legt und fernsieht. Wenn er auf die Idee kommt zu singen, dann nie mehr als ein einziges Lied. Aber heute hört er gar nicht mehr auf. »Papa, wir müssen lernen«, sage ich. »Ja, natürlich«, antwortet er. Er dreht die Lautstärke des Fernsehers runter, als wäre die das Problem. Paris und ich setzen uns vor die Tür. Und ich erkläre ihr, dass wir keine Detektive mehr sein können. Welche Spuren sollen wir denn noch verfolgen? Wir wissen ja nicht mal, wie diese muslimischen Kinder heißen. Kabir und Khadifa, erwidert Paris. 9 und 11 Jahre alt. Sie gehen nicht auf unsere Schule, sondern auf irgendeine freie Schule in der Nähe des Basti. Ihre Mutter bekommt bald ein neues Baby. Das hast du doch erfunden, oder? Ich hab's von den Frauen in der Schlange. Sie sieht finster drein und zieht die Mundwinkel nach unten. Zwischen ihren Brauen bilden sich Falten. »Was will denn der hier?«, fragt sie. Es ist Quarter mit seiner Gang und ein paar Männern von der Hindu Samaj. Sie sprechen mit den Leuten in unserer Gasse. Als sie unser Haus erreichen, stehen Pari und ich auf. Quarter riecht ein bisschen nach Daru, sieht aber frischer und sauberer aus als sonst. Ich mustere ihn mit zusammengekniffenen Augen, um rauszufinden, warum. Und dann sehe ich, dass er sich den Flaum über dem Mund und am Kinn wegrasiert hat. Papa und Runo Didi kommen an die Tür. »Das ist der Sohn des Pradhan«, erklärt Pari Papa. »Quarters richtigen Namen kennen wir noch immer nicht.« »Ist noch jemand verschwunden?«, fragt Papa. »Wir versuchen rauszufinden, wer für die Untaten im Basti verantwortlich ist«, erklärt Quarter und glotzt Runo Didi an. »Könnt ihr uns irgendwas dazu sagen? Habt ihr einen Muslim gesehen, der sich verdächtig verhält?« Papa zieht Didi zurück und stellt sich vor sie. »Ihr solltet unsere Gemeinde nicht spalten«, sagt Papa. Das hätte ein guter Nachrichtensprecher im Fernsehen auch gesagt. Quarter krempelt die Ärmel seines schwarzen Hemdes erst runter und dann wieder hoch. Das Haar hat er mit Pomade oder irgendwas Teurem wie Brill Cream nach hinten gekämmt. In der Fernsehwerbung sagen sie, die wäre für Männer, nicht Jungs. Ich frage mich, ob Quarter Büffelbarber mit einem Schwert, das er in seiner Hi-Fi-Wohnung versteckt, ermordet hat. Ich suche auf seinen schwarzen Turnschuhen nach Blutspritzern, sehe aber nur Schlamm. Dann fällt mir wieder ein, dass er die Drecksarbeit von anderen machen lässt. Quarter legt den Kopf auf die Seite, vielleicht damit der Runo Didi weiter sehen kann. »Musst du nicht das Essen im Auge behalten?«, sagt Papa zu Didi. Sie geht rein. Dann sagt Papa mit fester Stimme und auf dem Rücken verschränkten Händen, »Von Tag zu Tag wird es schlimmer. Dein Vater müsste mehr für uns tun. Er müsste die Polizei dazu bringen, die Entführer zu suchen. Er müsste Hindus und Muslime auffordern, ihre Streitigkeiten beizulegen.« Ich sehe mir Quarters Gesicht genau an, obwohl ich kein Detektiv mehr bin. Ich kann einfach nicht anders. Jetzt, wo der Fernseh-Cha-Cha im Gefängnis sitzt, ist Quarter unser Verdächtiger Nummer 1. Er kratzt sich mit der Spitze des Daumens am Kinn. Papas Worte fallen zu Boden, wo die Hühner sie aufpicken und die Ziegen sie zerkauen. Denn Quarters Ohren sind verschlossen. Shanti Chachi ist unsere Sonntagsaufpasserin, aber eine Miserable. Ständig läuft sie rüber zu sich, weil sie heute ausnahmsweise selber kocht und Angst hat, dass ihr das Essen anbrennt. Sie kann uns aber auch nicht mitnehmen, weil das ganze Haus voller fabrikneuer Salbentuben ist. Ihr Mann arbeitet als Straßenkehrer für die Gemeinde. Ein prima von der Regierung bezahlter Job. Aber er hat noch einen zweiten, bei dem er in Heimarbeit Verschlüsse auf Tuben schraubt. Einmal kam ich reingelaufen und habe aus Versehen eine davon, vielleicht auch mehrere, zertrampelt. Seitdem hat sie Kinder aus ihrem Haus verbannt. »Lernt! Lernt!« Shanti Chachi steckt den Kopf durch unsere Tür, dann läuft sie nach Hause zurück, um sicher zu sein, dass ihr Essen auch genießbar ist. Runo Didi zieht ihre Turnschuhe an. »Wo willst du hin?« frage ich. »Am Freitag hat das Training wieder angefangen. Tara hat dem Trainer von dem Mord an Büffelbaba erzählt, deshalb hat er mir 2 Tage freigegeben. Wenn ich heute auch noch fehle, dann war es das. Dann wirft er mich aus der Mannschaft. Aber wenn wir beide den ganzen Tag weg sind, wird Shanti Chachi es doch mitkriegen. Machst du immer noch auf Teebursche? Machst du immer noch auf Staffellauf? Warte mal eben«, sagt Didi. Sie nimmt ihren Pullover und rennt los, lässt einfach die Tür halb offen. Sie muss zu den Waschräumen gegangen sein. Ich warte. 1, 2, 3, 400 Minuten. Aber sie kommt nicht wieder. Laut Maß immer nachgehendem Wecker, der auf dem Regal vor sich hintickt, bin ich schon verdammt spät dran. Ich kann nicht glauben, dass mich Runo Didi auf so miese Art ausgetrickst hat. Shanti Chachis Fußkettchen kehren ins Haus zurück. Ich springe vom Bett und stelle mich vor die halbgeschlossene Tür, damit sie nicht reingucken kann. Runo Didi hat ihre Tage, erkläre ich. Bauchschmerzen. Ma hat mir das mal gesagt, als ich Didi nicht stören sollte. Aha, sagt Chachi. Lass mich mal sehen. Sie schläft, hat ein Crossing genommen. Wenn sie was braucht, dann fragt sie dich. Langweilst du dich auch nicht, wenn du nur hier rumsitzt? Ich lerne doch. Shanti Chachi verzieht skeptisch das Gesicht, aber sie geht wieder. Als ich sie mit der Kelle in ihrem Topf rühren höre, ziehe ich die Tür beinahe zu und laufe zum Bootbazar.
Holla, da kommt er ja. Meine Damen und Herren, der Maharaja vom Bootbazar hat sich doch noch entschlossen, uns mit seiner Gegenwart zu beehren,
ruft Dutaram, als er mich sieht. Sie haben einen Büffel in meiner Gasse in zwei Teile zerlegt, erkläre ich. Die Menge war so groß, dass ich nicht aus dem Haus kam.
Traurige Sache, das, sagt Dutaram.
Sieht aber nicht besonders traurig aus. Er zeigt mit der Tülle des Kessels auf ein paar wartende Kunden. Ich verschütte keinen einzigen Tropfen. Inzwischen bin ich ein ausgezeichneter Teebursche. Es ist noch nicht mal Nachmittag, da laufe ich an Dutarams Teestand zwei unserer Nachbar-Chachis in die Arme. Du kriegst jetzt richtig Ärger, Chokra, sagt die Chachi, die neben Shanti Chachi wohnt. Wir haben nämlich überall nach dir und deiner Schwester gesucht. Dutaram zieht mir die Ohren lang, als ihm die Chachis erzählen, sie hätten schon befürchtet, ich wäre entführt worden.
»Wo ist deine Schwester?«, fragt eine von ihnen.
»Woher soll ich das wissen?« »Mehr Pech kann man einfach nicht haben. Hätte man mich nach 5 Uhr erwischt, hätte ich die letzten 20 Rupien in der Tasche gehabt.« »Gehen wir«, sagt eine Chachi. »Mittlerweile hat die arme Shanti Chachi wahrscheinlich 1000 Herzanfälle gehabt.« Dutaram nimmt 20 Rupien aus der Brusttasche seines Hemds und drückt sie mir in die feuchte, schmutzige Hand.
»Gib sie deinen Eltern.«
Ich stecke den Schein in meine Hosentasche. Man hat mich zwar erwischt, aber mein Pech ist nicht ganz so groß wie befürchtet. Shanti Chachi schreit auf, als sie mich sieht. Dann drückt sie mich so fest an sich, dass ich Angst habe, sie bricht mir alle Knochen. Warum hast du mich angelogen, Jay? Wo ist deine Schwester?
Runo Didi ist in die Schule gegangen, um mit ihrem Trainer zu sprechen. Sie kommt noch vor Ma wieder nach Hause.
Deine Ma ist schon auf dem Weg hierher. Ich habe sie angerufen. Ich musste sie anrufen. Warte, ich rufe sie nochmal an und sage ihr, dass sie sich keine Sorgen mehr machen muss. Chachi lässt fast ihr Handy fallen. Dann fängt sie sich wieder. Obwohl die Rotis, die ihr Mann macht, Fuji glänzen und er seinem Dal immer ein Löffelchen Butter hinzufügt, ist Chachi genauso dünn wie Ma. Und jetzt sieht sie noch dünner aus. Sie erzählt Ma, dass ich in Sicherheit bin und Runo Didi bei mir ist. Klumpen von rosa Nagellack kleben auf dem unteren Teil von Chachis Nägeln. Die Spitzen sind genau wie ihre Fingerkuppen kurkuma-gelb. Ich sehe die weißen Strähnen in ihrem Haar, wo die Farbe schnell verblasst.
Deine Ma sagt, sie geht wieder zur Arbeit zurück, weil ihre Hi-Fi-Madam heute Abend eine Party gibt. Ich habe ihr gesagt, dass Runo Didi bei dir ist. Ich wollte sie nicht noch mehr beunruhigen. Sie ist doch in Sicherheit, oder? Deine Didi. Du hast mich nicht schon wieder belogen?
Sie ist in der Schule. Wir müssen sie abholen. Der Trainer ist bei ihr, Chachi. Sie trainieren.
Und wenn der Premierminister bei ihr wäre, ich hole sie jetzt nach Hause.
Kann ich mich erst noch umziehen? Jemand am Stand hat seinen Tee verschüttet.
Beeil dich.
Ich laufe ins Haus, öffne die Flasche mit dem Notgroschen und stecke Dutarams 20-Rupienschein rein. Wenn Ma mich heute umbringt, sterbe ich wenigstens nicht als Verbrecher. Auf dem Weg zur Schule stellt mir Shanti Chachi unzählige Fragen. Warum ich gesagt habe, dass Runo Didi ihre Tage hat. Ob ich überhaupt weiß, was das ist. Was ich im Bootbazar verloren habe. Ob mir die Entführer denn gar keine Angst machen. Wann aus einem kleinen Jungen wie ich so ein schamloser Lügner geworden ist. Kleinlaut gestehe ich ihr, dass ich an den Sonntagen arbeite. Ma und Papa aber nichts davon wissen. Ich erzähle ihr von Runo Didi und ihren Landesmeisterschaften. Wenn sie gewinnt, kriegt Didi einen Haufen Geld und kann es Ma und Papa geben. Deshalb arbeite ich auch.
Schön und gut, sagt Chachi ungeduldig. Aber was ist, wenn man euch entführt?
Ihr habt die beste Ma und den besten Papa im ganzen Bastille. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt.
Doch, weiß ich schon.
Und wenn Runo Didi nicht da ist, fragt Chachi, als wir schon fast da sind. Deine Mutter bringt mich um. Ich würde mich selbst umbringen.
Heute steht das Schultor halb offen. Didis Fan Nummer 1, der picklige Junge, späht durchs Tor.
Aus dem Weg, faucht Chachi, und er macht einen Satz zur Seite, beschämt, als hätten wir ihn beim Klauen erwischt. Die Kreidemarkierungen der Laufbahn sind kaum noch zu erkennen. Runo Didi steht mit ausgestrecktem linkem Arm da, um den Stab von ihrer Mannschaftskameradin zu übernehmen. Sie hat mir erklärt, dass die Übernahme höchstens 2 Sekunden dauern darf. Wer zu lange rumfummelt oder den Stab fallen lässt, fliegt aus dem Team. Als ihre Mannschaftskameradin näher kommt, läuft Didi an, ergreift den Stab, noch ehe die andere Stick gerufen hat, und rennt los. Ihr Pferdeschwanz fliegt hinter ihr her. Die Arme schwingen, ihre Beine erheben sich in die Luft, als wären sie schwerelos. Sie ist die letzte Läuferin in ihrer Mannschaft, weil sie die schnellste ist.
»Runu, komm auf der Stelle her!«
kreischt Chanti Chachi. Didi läuft weiter, als wäre der Teufel hinter ihr her. Chachi ruft noch einmal.
»Was fällt dir ein, Runu?«
Didi erreicht die Ziellinie, übergibt den Stab an den Trainer und sagt was zu ihm, was ihn offenbar wütender macht denn je. Dann joggt sie auf uns zu. Als Ma am späten Abend nach Hause kommt, sagt sie kein Wort, weder zu mir noch zu Runo Didi. Ich sehe mir ihr Gesicht genau an, aber sie wird nicht laut, wie sonst, wenn sie wütend ist. Sie probiert die Linsen, die Didi gekocht hat, und gibt noch ein bisschen Salz und Garam Masala dazu. Sie reibt sich den Rücken, gleich über dem Bund des Unterrocks, wo es immer weh tut, wie sie sagt. Ich versuche, ihr ein altes Döschen Tigerbalsam zu geben, und sie tut so, als würde sie mich nicht sehen, obwohl ich ihr es direkt vor die Augen halte. Ich stelle es wieder ins Regal. Runo Didi starrt auf Papas Gürtel. Der hängt an einem Nagel, der mit so viel Wucht in die Wand gehämmert wurde, dass sich ringsum ein Sternregen von Rissen gebildet hat. Papa hatte uns noch nie mit dem Gürtel verdroschen.